Herr Käse, was halten Sie eigentlich von der Empörung der vielen selbsternannten Retter der Wissensgesellschaft, die in Paid Content ja schon fast so etwas sehen wie ein Verbrechen an der Informationskultur?
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das Netz ist offen, muss offen bleiben und hat seine große Stärke darin, dass jeder unmittelbaren Zugang findet. Es darf keine Zugangsschranken für das Internet geben. Die Ladentür, um es bildlich zu sagen, muss weit offen stehen. Jeder muss hineingehen. Das ist die Grundlage des Internets. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass alles, was im Internet zu finden ist, für umsonst angeboten werden muss. Offen sein, eine offene Ladentür zu haben, bedeutet nicht, dass in den Regalen alles für kostenlos angeboten wird. Und da besteht das große Missverständnis. Man kann durchaus die Ladentüre weit aufsperren und trotzdem Güter anbieten, Filme, Videos, Texte, Artikel, Beiträge anbieten, die Geld kosten. Das widerspricht sich überhaupt nicht.
Um mal in Ihrem Bild zu bleiben, was heißt das denn dann? Also die Ladentür ist offen, aber die dort präsentierten Pralinen liegen unter Panzerglas. Wie dick wird denn das Panzerglas bleiben?
Nicht unter Panzerglas, sondern unser Petitum ist, dass jeder, der im Internet etwas anbietet, und das ist in vielen anderen Branchen, beispielsweise der Musik oder auch bei Filmen ja heute schon so, dass jeder selber entscheiden kann, ob er es für umsonst anbietet, ob er es nicht für umsonst anbietet. Das kennen wir alle aus dem Videobereich. Man kann im Internet ganz viele Videos für umsonst anschauen. Man kann aber auch auf Plattformen gehen, wo man sich die Sendung von gestern Abend für einen kleinen Obolus anschauen kann oder die Sendung von nächster Woche schon, seine Lieblingsserie von der nächsten Woche schon vorher gegen einen kleinen Obolus vorher anschauen kann. Das ist bei Video gelernt, das ist übrigens bei Musik ganz genauso gelernt. Es ist aber noch nicht gelernt bei journalistischen Beiträgen. Nichts anderes fordern wir oder schlagen vor. Das bedeutet nochmal, das bedeutet nicht, dass in Zukunft alles Geld kostet. Ganz im Gegenteil. Viele werden sich entscheiden, es auch für umsonst anzubieten. Und es gibt auch gute Gründe dafür, es umsonst anzubieten für manche Angebote. Aber die Verlage, die Journalisten sollten nicht gezwungen werden, es für umsonst anzubieten. Die sollten selber als Inhaber der Rechte die Wahlmöglichkeit haben. Um nichts anderes geht es.
Das ist sehr plausibel. Sie sprechen ja jetzt für den Springer Verlag. Verraten Sie uns doch liebenswürdigerweise, was die Artikel beim Springer Verlag, beispielsweise bei der Sportbild oder bei Welt.de zukünftig kosten werden. 2 Euro, 5 Euro, 20 Cent, 10 Cent?
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich will zunächst sagen, wir wissen alles, dass das Internet bisher eher kostenlosen Journalismus angeboten hat. Auch wir entwickeln dieses Geschäftsmodell jetzt weiter. Der erste Schritt, den wir machen, dass wir auf dem sehr, sehr erfolgreichen iPhone, die Applets, diese kleinen Anwendungen, die man dort herunterladen kann und die Zugang auf unsere journalistischen Angebote bieten, dass wir diese Applets qualitätsmäßig verbessern und sie dann für eine Abonnementsgebühr anbieten. Da sind wir gerade dabei. Als nächstes wird ein Applet der Welt kommen, ein Applet der Bild-Zeitung kommen, sodass wir die starke Plattform des iPhones von Apple benutzen, um in den Zahlmarkt einzusteigen. Dann werden wir aber auch zusätzlich auf die offenen Angebote, beispielsweise von Bild oder von Welt, obendrauf satteln, könnte man sagen, Zusatzangebote, die Geld kosten. Also die breiten, großen Angebote werden auch weiter kostenfrei bleiben, aber man spricht da von dem sogenannten Freemium-Modell, also der Kombination von Free und Premium. In einem Freemium-Modell werden wir auf diesen breiten, großen Seiten auch Zusatzangebote schaffen, die Geld kosten.
Das heißt, ich werde auch in Zukunft auf sportbild.de die Ergebnisse der Bundesliga sehen können, aber beispielsweise Interviews mit den Torschützen nur gegen Bezahlung einsehen können?
Genau, wobei wir jetzt noch nicht genau sagen können, welches Angebot in Zukunft etwas kostet und welches nicht kostet, sondern was wir jetzt möchten, ist, dass eine Mechanik, ein System entsteht, wo die Redaktionen das selber entscheiden können oder auch die einzelnen Journalisten oder auch die einzelnen Blogger es selber entscheiden können. Und diese Systeme sind heute nicht vorhanden. Uns geht es nicht darum, dass wir jetzt einen Masterplan hätten, wonach genau festgelegt wäre, welches Angebot, welches Interview, welches Video in Zukunft wie viel kostet. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine Mechanik, einen Marktplatz zu schaffen, der technisch funktioniert. Und das ist der Fehler, dass solche Marktplätze heute noch nicht vorhanden sind. In anderen Branchen, Video, Musik gibt es sie, aber für journalistische Beiträge sind diese Marktplätze noch nicht entstanden und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass sie entstehen.
Wäre da nicht ein quasi natürlicher Ansprechpartner die Suchmaschine Google für Sie, dass man eben vereinbart in einer Kooperation, Google, du listest von uns Inhalte und klebst direkt einen Preis daneben für den User?
Genau solche Gespräche werden mit Google zurzeit geführt und die Gespräche sind übrigens auch von Google sehr konstruktiv. Google hat vor einigen Wochen angekündigt, dass sie ihre Bezahlsystematik, sie haben ein Bezahlprodukt, das nennt sich Checkout, damit kann man bei Google Waren einkaufen und damit bezahlen, dass sie das ausbauen werden für journalistische Inhalte. Und es ist durchaus vorstellbar, dass das wird nicht kurzfristig sein, sondern dass in einigen Jahren dann die Journalisten, die Verlage, die Blogger die Möglichkeit haben, bei Artikeln zu sagen, der soll umsonst sein, bei anderen aber zu sagen, dafür hätte ich gerne einen Preis, und dieser Preis dann bei einem Aggregator einer Suchmaschine wie Google oder wie Bing oder wie Yahoo mit aufleuchtet, und man, wenn man es haben möchte, dann da draufklickt und der Preis dann gleich abgebucht wird. Das kennen wir alle von iTunes bei Apple, das kennen wir von anderen Musikbörsen, die legal Musik verkaufen, das kennen wir auch von Videobörsen. Das geht darum, dass man das erweitert auf journalistische Angebote.
Das sind dann die sogenannten One-Click-Buy-Modelle. Genau. Können Sie sich auch vorstellen, in Kooperation mit anderen Verlagen vielleicht eine eigene Plattform ins Leben zu rufen?
Also man kann vieles prüfen. Ich glaube aber, dass die Verlage sich darauf besinnen sollten, das zu machen, was sie am allerbesten können. Und das ist natürlich das Herausgeben von starken journalistischen Angeboten, das Betreiben, das Erfinden, das Programmieren einer Suchplattform ist ein völlig anderes Gewerbe, und da ist es wahrscheinlich so, dass die Suchmaschinen wesentlich besser sind, auch international, da die Stärke haben. Das ist nicht unsere Stärke. Unsere Stärke ist Journalismus, darum geht es.
Was natürlich alle in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Frage des Preises, den Sie ja selbst schon mehrfach angesprochen haben. Nehmen wir mal als Beispiel Ihren eigenen Kommentar, der vor wenigen Tagen auf der Financial Times Seite erschienen ist. Was soll denn so ein Kommentar eigentlich kosten in Zukunft?
Das weiß ich nicht, und das muss am Ende der Leser entscheiden. Wofür ist er bereit zu bezahlen? Und das ist ein, um es mal wirtschaftlich auszudrücken, ein Marktmechanismus, der heute noch nicht von den Systemen unterstützt wird. Wir müssen einen Mechanismus schaffen, wo Redaktionen, Journalisten ein Preisangebot vorschlagen können, und dann sehen sie an der Redaktion, an der Reaktion des Publikums, ob dieser Preis angenommen wird oder nicht. Wenn er nicht angenommen wird, ist der Preis vielleicht zu hoch, dann wird man ihn dann senken. Wenn er extrem stark angenommen wird, gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Preis noch etwas nach oben zu setzen. Dieser ganz normale Preismechanismus funktioniert auf jedem Markt, von der Milch bis hin zum Online-Video, bloß im Journalismus funktioniert er nicht, und da sollte er entwickelt werden.
Nun sprechen wir schon seit sehr langer Zeit über verschiedene Paid-Content-Modelle. Ist es nicht höchste Eisenbahn, dass wir uns mal auf den Preis festlegen, dass wir den Hörern mal eine Orientierung geben, gerade um zu testen, welche Preise sind sie bereit zu zahlen? Also mein Vorschlag wäre beispielsweise, 10 Cent für so einen Artikel aufzurufen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick sehr wenig erscheinen, aber die Summe macht es dann wahrscheinlich derer, die für 10 Cent bereit sind, einen Artikel einzukaufen. Für 2 Euro kaufe ich mir eine ganze Zeitung.
Das kann sein, und wenn Sie 10 Cent sagen, dann bin ich schon mal froh, dass Sie damit als Leser auch ein Angebot formulieren. Was leider nicht funktioniert, ist, dass man in der Marktforschung Menschen Fragen im Konjunktiv stellt. Wie viel wären Sie bereit, für ein bestimmtes Angebot zu bezahlen?
Genau, deswegen brauchen wir ein konkretes Angebot.
Bitte?
Deswegen brauchen wir ein konkretes Angebot.
Brauchen wir ein konkretes Angebot und ein flexibles Angebot.
Darauf warten wir alle.
Das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht jetzt festgelegt werden auf einen bestimmten Preis, den wir hinterher nicht mehr verändern können, sondern dass wir einen Mechanismus schaffen mit einem flexiblen, veränderbaren Preis. Nur dann werden wir herausfinden, was die Leute wirklich bezahlen. Nochmal Video, hätten Sie vor 2 Jahren gefragt, was wäre es Ihnen wert, Ihre Lieblingsserie von der kommenden Woche jetzt heute schon zu sehen, wie viel Geld würden Sie dafür ausgeben? Da würden die meisten Menschen keine konkrete Antwort hätten geben können. Heute wissen wir, dass es irgendwo zwischen 90 Cent und 2,90 Euro ist, teilweise sogar mehr. Eine interessante Preisfindung, die aber am Markt stattgefunden hat und nicht am grünen Tisch.
Sie haben bereits die Suchmaschine Google angesprochen. Sie suchen eine Kooperation mit Google. Auch Google scheint kooperativ zu sein. Wenn das so ist, bin ich doch sehr erstaunt, dass trotzdem so massive Forderungen nach einem Leistungsschutzrecht am Markt sind. Warum noch diese massive Forderung, die ja doch schwer umsetzbar ist, wenn man eh schon in Kooperationsgesprächen ist?
Das Leistungsschutzrecht ist ein völlig anderes Thema, das sich übrigens auch nicht in der Hauptsache gegen Suchmaschinen richtet. Das Leistungsschutzrecht hat eine andere Thematik und hat nur am Rande etwas mit den Suchmaschinen zu tun.
Vielleicht gestatten Sie mir, dass ich das kurz für unsere Hörer auch nochmal erläutere. Die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht geht doch nicht zuletzt auch darauf zurück, dass viele Verleger sich um ihren Mehrwert betrogen sehen, weil Suchmaschinen wie Google beispielsweise in ihrem sogenannten News-Aggregator, also news.google.de, Inhalte von Verlagen benutzen, auch wenn es nur wenige Zeilen sind, und damit erstmal Leser auf ihre Seiten ziehen. Und dieser Mehrwert geht ihnen verloren. Das ist doch die Position der Verleger, oder täusche ich mich
da? Da muss ich etwas korrigieren. Das ist nur am Rande ein Nebenpunkt, den die Verleger mit erwähnt haben, dass Google für die sogenannten Snippets, so nennen wir die Kurzzusammenfassung, die neben dem Link zu sehen sind, kein Geld bezahlt, ist ein seit Jahren schwelender Streit mit Google. Das ist insoweit richtig. Das Leistungsschutzrecht hat aber einen anderen Hintergrund oder einen anderen Grund, wenn ich das kurz sagen darf.
Sehr gerne.
Es gibt im Urheberrecht, im Urhebergesetz, zwei unterschiedliche Rechtstypen. Das eine ist das Urheberrecht, das dem Autoren eines Werkes zusteht, zum Beispiel in der Musik, ist es der Interpret oder der Komponist. Und dann gibt es ein Leistungsschutzrecht, das dem Verleger, zum Beispiel dem Musikverleger, zusteht. Das Urheberrecht des Autoren schützt die konkrete Folge von Tönen oder im Bereich der Schriftstellerei oder des Journalismus die konkrete Abfolge von Buchstaben und von Wörtern, also das konkrete Werk. Das Leistungsschutzrecht des Filmverlegers, des Musikproduzenten schützt die Investition, die er getätigt hat. Ein anderer Schutzgegenstand. Nun ist es so, dass alle kreativen Branchen von der Musik über den Film bis hin zu Datenbankherstellern, sogar Konzertveranstaltern, Fernsehsender, diese Branchen haben alle seit Jahrzehnten ein eigenes Leistungsschutzrecht. Und aus historischen Gründen sind die Verlage die einzigen, die im deutschen Recht kein eigenes Leistungsschutzrecht haben. Und darunter leiden auch die Autoren, die Journalisten, weil diese zweite Hälfte des rechtlichen Schutzes im Journalismus nicht vorhanden ist. Man kann sagen, es ist ganz schlicht eine Gesetzeslücke, die historisch entstanden ist. Und das Petitum der Verlage ist, dass diese Gesetzeslücke geschlossen wird.
Aber Sie fordern, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Leistungsschutzrecht, um die Investition der Verlage zu schützen. Klären Sie uns doch noch auf, welche konkreten Investitionen gemeint sind und wie der Schutz dann ganz konkret in Zukunft aussehen soll.
Mit Investition, das ist ein Terminus technicus aus der Gesetzgebung, aus der Rechtsprechung. Das klingt zunächst mal sehr abstrakt. Die Rechtsprechung hat sich da aber Jahrzehnte intensiv damit beschäftigt. Was ist eine Investition? Man kann das ganz grob sagen, das, was der Verleger macht. Der Verleger bringt Leute zusammen in Redaktionen. Er bezahlt sie. Er stellt ihnen Arbeitsplätze, Telefone, Computer zur Verfügung. Er finanziert die Recherche vor. Er druckt, er hat die Computersysteme. Er druckt die Zeitung. Er betreibt die Internet-Website. Er veredelt den Text, den der Autor geschrieben hat, und das war eine eigenständige Leistung, selbstverständlich ist. Mhm. Er veredelt diese Leistung mit seiner Marke, indem er sie beispielsweise auf Welt Online oder in der Welt oder in der Bild oder in FAZ veröffentlicht.
Und wo werden Sie jetzt sozusagen um den Wert gebracht, an welcher Stelle?
Das findet an vielfacher Stelle statt. Man kann das heutzutage sehr gut messen. Ein typisches Beispiel ist, wo das Leistungsschutzrecht greift, dass wenn jemand im Internet einen interessanten Artikel findet, und jetzt rede ich nicht von Privatleuten, sondern jetzt rede ich von Gewerben, von Unternehmen, von Firmen, und dieser Artikel ist interessant, dann wird, das ist die stehende Praxis, das ist das Kavaliersdelikt heutzutage, dieser Artikel sehr, sehr oft mit Copy und Paste in der Firma, in dem Unternehmen, in der Organisation einfach auf die eigene Website gestellt oder weitergeleitet. Oder an den Kundenkreis oder den Mitarbeiterkreis weitergeleitet, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen.
Das heißt also zukünftig, wir haben ein Unternehmen, sagen wir mal, es ist im Entwicklungshilfesektor tätig, hat einen Pressespiegel auf der eigenen Internetseite, wo dieses Unternehmen gelobt wird, große Artikel aus der Welt. Und wenn dieser Artikel dort veröffentlicht werden soll in Zukunft, möchten Sie, dass dieses Unternehmen bei Ihnen anfragt, eine Genehmigung einholt für die Publikation dort, und falls dieser Artikel dann beispielsweise über einen internen Mailversender verschickt werden soll, nochmal Kopiegebühren fällig werden. Ist das so in etwa das, was Sie sich vorstellen?
Eine kleine Einschränkung, das ist völlig richtig, was Sie sagen, eine kleine Einschränkung. Eine Pressespiegelverwertung gibt es heute schon. Das ist ein kleiner Teil, wo eine solche Verwertung heute schon stattfinden kann. Aber das Copyright, wie der Name ja schon sagt, gibt dem Inhaber des Rechtes die Möglichkeit, selber zu kontrollieren und auch zu untersagen, wie der Artikel weiterverbreitet wird. Und dieses Recht liegt heute nicht vor. Ergebnis ist, dass heute, das zeigen Untersuchungen, Tag für Tag, aber Tausende, zigtausende von Artikeln der deutschen Presse gewerblich kopiert und weitergeleitet werden, ohne dass dort Rechte eingeholt werden und geschweige denn, ohne dass dafür bezahlt wird. Das gibt's in der Musik nicht, das gibt's in der Softwareindustrie nicht, das gibt's in der Filmindustrie nicht, abgesehen von der Piraterie, aber rechtstreue Unternehmen betreiben keine Piraterie. Uns geht es nur darum, dass diese Lücke geschlossen wird und dass die Verlage ein eigenes Recht bekommen, mit dem sie diese Form der Weiterverbreitung auch verfolgen können.
Ihr Kollege Burda spricht ja in diesem Zusammenhang von Enteignung und hat als Haupttäter Google identifiziert. Deswegen nochmal die Frage, ist Google da einer der Haupttäter oder ist Google da nur am Rande relevant?
Google ist nur am Rande relevant, weil Google ja, wie Sie richtig gesagt haben, einen Link setzt auf unsere Angebote. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist das Wesen des Internets. Und dann diese Kurzzusammenfassung, dieses Snippet zeigt. Das ist aber wirklich nur eine Randanwendung. Jeder Hörer kann sich jetzt vor Augen führen, weil er es ja aus seinem persönlichen, beruflichen Umfeld auch kennt, wie stark Artikel, die von Verlagen im Netz erschienen sind, im beruflichen Umfeld verwendet, weiterverbreitet, kopiert, ausgedruckt, gespeichert werden. Das sind alles Vorgänge, die eine Vervielfältigung darstellen, die bisher in der Form nicht so geschützt sind, dass der Verleger mit einem eigenen Recht vorgehen könnte.
Das heißt, zur Durchsetzung dieses Leistungsschutzrechts sollte es zukünftig eine Institution geben, vergleichbar beispielsweise mit der GEMA, die dann eben diese gesamten Transfere überblickt, kontrolliert und auch gegebenenfalls sanktioniert.
Das ist unser Vorschlag, wenn das Leistungsschutzrecht käme, und das ist ja im Koalitionsvertrag angekündigt, dann würden die Verlage das Leistungsschutzrecht in eine sogenannte Verwertungsgesellschaft einbringen, vergleichbar mit der GEMA. Und bei der Verwertungsgesellschaft kann jeder, der es verwerten möchte, gewerblich verwerten möchte, nochmal ausdrücklich gewerblich, nicht privat, um eine Lizenz nachsuchen, genau wie in der Musik, und dort dann eine kleine Gebühr dafür bezahlen. Das ist sehr durchtransparent. Übrigens sind solche Verwertungsgesellschaften unterstehen einer staatlichen Kontrolle. Der Tarif wird nicht einfach wahlfrei festgelegt. Der Tarif ist auch staatlich kontrolliert. Er wird veröffentlicht im Bundesanzeiger. Der Tarif kann sogar beklagt werden. Man kann bis zum BGH gehen, wenn man mit dem Tarif nicht einverstanden ist. Wenn der Bundesgerichtshof dann einmal den Tarif letztendgültig angenommen hat, dann ist er allerdings auch tatsächlich gültig und gilt dann überall. Also ein größeres Maß an Transparenz und auch an staatlicher Kontrolle ist in diesem Modell eigentlich gar nicht anders vorstellbar, sodass man wirklich davon sprechen kann, dass es sich um ein faires, transparentes, unstaatlich kontrolliertes und beaufsichtigtes System handeln würde, wenn es denn so käme.
Aber fürchten Sie da nicht ein bürokratisches Monster, das viele, viele kleine Fische einsammelt, aber letztlich, was sozusagen den finanziellen Zugewinn für die Verlage angeht, kaum etwas leisten kann?
Nein, alle Verwertungsgesellschaften aus anderen Branchen, die heute tätig sind, sind profitabel bis hochprofitabel, nur mal eine Zahl zu nennen. Das ist keine Größenordnung, die unsere Verwertungsgesellschaft erreichen wird, das ist schon klar, aber nur um eine Größenordnung zu nennen, die GEMA macht knapp 1 Milliarde Euro Umsatz. Und die GEMA ist sehr wichtig, um musikalische Kreativität zu fördern, weil das Geld fließt an Musikverlage, es fließt an Autoren, es fließt an Komponisten, an Interpreten. Wenn es die GEMA nicht gäbe, dann hätten die vielen Kreativen im Musikbereich ein wesentlich schlechteres Auskommen. Es würde weniger Musik gemacht werden, es würde weniger gute Musik gemacht werden.
Aber die GEMA ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass insbesondere die Verwerter, also eben die Verlage oder im Fall der Musik die Labels davon profitieren. Bei den Musikern kommt ja doch eher wenig Geld an. Und würden Sie denn auch verglichen mit der GEMA ein ähnlich restriktives Regime fordern, was die Bindung, die vertragliche Bindung der Autoren an diese zukünftige Institution angeht?
Also zunächst mal würde ich bestreiten, dass wenig Geld ankommt. Natürlich wünscht, es gibt sehr, sehr viele Musiker und natürlich gibt es sehr viele Musiker, die nicht Stars sind und die deswegen keine großen Einkommen beziehen. Aber bitte fragen Sie jeden Musiker, niemand würde gerne auf seine Beiträge von der GEMA verzichten. Und das darf ich auch noch sagen, es gibt auch eine Verwertungsgesellschaft für Journalisten. Die gibt es seit langer, langer Zeit.
Das sogenannte VG-Wort.
Verwertungsgesellschaft-Wort, richtig. Und ich kenne keinen Journalisten, der auf den Scheck der VG Wort am Jahresende verzichten würde. Er kann nicht davon leben, das ist richtig, aber es ist doch ein immer wieder erfreulicher Beitrag, den man dort bekommt. Die einzigen, die keine Verwertungsgesellschaft haben, sind die Verlage. Sogar die Fernsehsender haben eine eigene Verwertungsgesellschaft, VG Media. wirklich die einzigen, die keine haben, sind die Presseverlage, und diese Lücke gilt es zu schließen.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf eine internationale Dimension dieses Themas zu sprechen kommen. Rupert Murdoch, Ihr Kollege, ist ja im Gegensatz zu Ihnen der Ansicht, dass Google der Totengräber des Journalismus sei und will Google zukünftig von all seinen Portalen aussperren. Das Ganze ist ja technisch verhältnismäßig leicht machbar, hätte zur Folge, dass Google zukünftig keine Inhalte mehr listen kann, die zum Murdoch-Imperium gehören. Ist das für Sie ein gangbarer Weg?
In der Tat ist es technisch möglich, dass man sehr einfach Google sagt, dass der Google-Computer die eigenen Angebote nicht mehr finden kann. Wir halten das nicht für den richtigen Weg, einfach deswegen, weil wir an das offene Internet glauben. Und zum offenen Internet gehören Suchmaschinen dazu, wir möchten gefunden werden. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, dass Google in Deutschland einen Marktanteil von etwa 85%, wahrscheinlich sogar knapp 90% mittlerweile erreicht hat. Und bei einer so gewaltigen Marktstellung kann man schon von einer marktbeherrschenden Stellung im kartellrechtlichen Sinne sprechen. Und bei einer solchen Stellung kann man nicht einfach mehr die Preise diktieren. Ich darf da nochmal die Analogie aus dem Handel nehmen. Stellen Sie sich bitte vor, eine Handelskette, eine Supermarktkette hätte 85% Marktanteil und würde zu Nivea gehen und sagen, die Nivea-Dose kostet jetzt bei uns nur noch 50 Cent. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann könnt ihr euch ja bitte schön die Listen lassen. Ihr seid dann bei uns nicht mehr da.
Das ist aber gestatten Sie mir vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Widerspruch. Wenn wir jetzt das Beispiel Supermarkt nehmen, ist es ja insofern ein hinkender Vergleich, dass wenn wir davon ausgehen, dass in jeder Straße drei Supermärkte von drei verschiedenen Anbietern sind, aber der eine zu 85% nachgefragt wird, dann wäre das ein realistisches Beispiel. Die User können ja jederzeit entscheiden, dass sie Bing oder Yahoo oder andere Suchmaschinen benutzen. Dass sie Google benutzen, ist sozusagen richtig, Erfolg des Marktes.
Richtig, aber das Kartellrecht argumentiert anders. Das Kartellrecht geht unabhängig davon, wie viele Marktteilnehmer vorhanden sind, davon aus, wie hoch ist der real existierende Marktanteil eines Anbieters. Das ist das Entscheidende. Und wenn man eine bestimmte Schwelle überschritten hat, die etwa bei 35-40% liegt, gilt man als Inhaber einer marktbeherrschenden Stellung. Und da darf man die Preise, und das ist auch gut und richtig so, und das starke Kartellrecht in Deutschland hat sich bewährt, weil es für Wettbewerb sorgt, darf man die Preise nicht mehr einfach diktieren. Und was nicht geht, das sagen wir auch in aller Freundschaft in den Gesprächen mit Google, dass Google seine marktbeherrschende Stellung nutzt, um eine bestimmte Preisidee durchzusetzen. Und die Preisidee, und da sind wir wieder bei den sogenannten Snippets, die Preisidee, die Google durchsetzt, ist, dass für diese Snippets null bezahlt wird. Und das halten wir für kritikwürdig. Eine solche Preissetzung durch ein marktbeherrschendes Unternehmen ist zumindest fragwürdig. Und darüber befinden wir uns in einem konstruktiven Dialog auch mit Google.
Aber das heißt, zum Ende hin gefragt, dass Rupert Murdochs Weg für Sie nicht gangbar ist?
Ach, man soll nie, nie sagen.
Aber sehen Sie das als sinnvoll an? Ist das eine Strategie, die erfolgreich sein könnte? Oder ist Google nicht mittlerweile so stark, dass Google die Spielregeln bestimmt?
Das Internet sieht so aus, als sei es schon alt, weil es 20 Jahre alt ist. Und trotzdem stehen wir ganz, ganz am Beginn einer Entwicklung. Wie sich das Internet als Markt, als Medium in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt, ist vollständig offen. Und zur Entwicklung gehört auch Experimentieren. Und dazu gehört auch, dass Einzelunternehmen, wie beispielsweise Murdoch, andere Wege gehen. Sie wissen, dass eine wichtige Zeitung aus dem Murdoch-Konzern, das Wall Street Journal, seit Jahr und Tag einen anderen Weg gegangen ist und seine Website nur gegen eine Abonnementgebühr öffnet. Das ist ein exotischer Weg gewesen, der sich aber als erfolgreich erwiesen hat. Das kann übertragbar sein auf andere, muss es aber nicht. Deswegen halten wir es durchaus für verständlich und nachvollziehbar, wenn Einzelunternehmen einfach mal andere Wege gehen, damit sich auf dem Weg von Versuch und Irrtum herausstellt, was der beste Weg ist.
Herr Käse, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Lassen Sie uns in 10 Jahren oder vielleicht in 20 Jahren das Gespräch nochmal führen, dann wissen wir, was die Zukunft gebracht hat.